Also das Thema des Vortrags heißt nach uns die Sintflut. Wir haben einige Bilder jetzt schon gesehen und die werden wir ein bisschen näher kennenlernen, auch heute Abend. Wenn man das Thema Sintflut stellt, dann geht es ja um das Thema globale Flutkatastrophe. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist das jetzt Science, ist das Fiction, ist das Märchen, ist das Wahrheit? Die Wissenschaftler befassen sich aber tatsächlich mit diesem Thema. Wie man hier zum Beispiel sieht, wird ernsthaft von den Wissenschaftlern der NASA diskutiert, ob es auf dem Mars eine Sintflut gegeben hat. Also der Planet Mars, das muss man dazu wissen, das ist ein Wüstenplanet. Da ist kein Wasser zu finden, außer in gefrorener Form und nur sehr wenig. Aber da diskutiert man die Möglichkeit, ob der Mars nicht mal wirklich mit Wasser überschwemmt war. Und hier ist ein Bericht am 22. Februar 2002 von der NASA bei News und Events gegeben wurde. Da hieß es, Wissenschaftler haben schon seit längerem Kenntnis von offensichtlichen Ablaufkanälen auf dem Mars, die auf historische Überflutungen hinweisen. Neue Fotografien zeigen tränenförmige Becken, geologische Hinweise auf Flutkatastrophen von nur 10 Millionen Jahren. Also die Wissenschaftler diskutieren ernsthaft, ob es auf dem Mars viel Wasser gegeben hat und eine Flutkatastrophe gegeben hat. Und das sind hier so Bilder, die man da sieht. Also man kann ja schon irgendwie sich vorstellen, dass da vielleicht Wasser geflossen ist, so deltaartige Ausbildungen hier. Und wenn man das jetzt mal vergleicht auf dem Mars auf der linken Seite zur Erde auf der rechten Seite, ist nämlich der Grand Canyon, dann sieht es ja schon irgendwie ähnlich aus. Und man muss sich ja die Frage jetzt stellen, wenn es eine Sintflut auf dem Mars gegeben haben soll, warum soll es dann nicht auch eine Sintflut auf der Erde gegeben haben? 3/4 unserer Erdoberfläche ist ja mit Wasser bedeckt. Der Mars aber, der hat kein flüssiges Wasser mehr. Auf dem Mars wird sozusagen die Möglichkeit erörtert, dass man eine Sintflut hat, aber auf der Erde wird von den gleichen Wissenschaftlern diese Möglichkeit ausgeschlossen, obwohl wir jede Menge Wasser haben. Also das zeigt schon ein bisschen die Kontroverse in der ganzen Diskussion. Das sieht eigentlich mehr nach einer Diskussion aus, wo man mit einer bestimmten Brille schon drauf schaut. Man möchte eigentlich gar nicht das Thema Sintflut auf der Erde diskutieren. Und da reden wir eigentlich jetzt schon hier über ein Thema, das in der Wissenschaft ganz wichtig ist, Theorien und Annahmen. Der Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst, nur viele zusammen überschaut und methodisch geordnet geben zuletzt etwas, das für Theorie gelten könnte. Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, aber er sagt im Prinzip, man muss irgendein Gedankengebäude haben, um die Daten zu interpretieren. Ohne das geht's nicht. Und wenn man jetzt mal schaut, im Wörterbuch, oder hier habe ich jetzt einfach mal eine Definition aus Wikipedia, da können Sie jederzeit auch selber nachschauen. Definition von Theorie, also eine Theorie ist einfach ein vereinfachtes Bild eines Ausschnitts aus der Realität, der mit diesem Bild beschrieben und erklärt werden soll. Und jeder Theorie liegen mehr oder weniger deutlich ausformulierte Annahmen zugrunde. Also es ist ganz wichtig, dass jede wissenschaftliche Theorie mit Annahmen arbeitet. Es gibt keine Theorie, die ohne Annahmen funktioniert. Und hier mal ein Beispiel für Annahmen. Also wir haben hier ganz einfach einen Wasserhahn, da tropft jetzt Wasser in den Behälter. Man beobachtet jetzt, wie schnell der tropft. Der Behälter ist bereits mit 10 Liter Wasser gefüllt. Jetzt beobachtet man also pro Stunde 1 Liter Wasser, tropft in den Behälter. Die Frage an Sie, wie lange tropft der Hahn schon? Wenn Sie vielleicht sagen, einfache Rechenaufgabe, 1 Liter pro Stunde, 10 Liter macht 10 Stunden. Aber die Aufgabe ist eigentlich mathematisch gar nicht lösbar. Und zwar deswegen nicht, weil Sie ja gar nicht wissen, wie die Anfangsbedingungen waren. Sie wissen zum Beispiel nicht, ob jemand vorher schon den Hahn aufgedreht hat, das ganze Auffüllen vielleicht 10 Sekunden gedauert hat und jetzt Sie nur noch beobachten, wie der Hahn tropft. Oder Sie wissen auch nicht, ob das Gefäß am Anfang leer war. Es kann ja schon mit 5 Liter gefüllt gewesen sein. Oder es könnte auch zwischendurch jemand was rausgenommen haben oder wieder was reingeschüttet. Also das Problem ist bei der Lösung so einer Aufgabe, dass man nicht weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Es war ja keiner dabei. Das heißt, es waren historische Ereignisse, die nicht wiederholbar sind, die aber einmal passiert sind. Und so gibt es eben auch zwei Arten von Wissenschaft. Das eine, das sind die historischen Wissenschaften und das andere die experimentellen. Die experimentellen kennen wir alle, da bin ich ja zu Hause. Im Physiklabor kann man eben die Dinge ausprobieren in der Regel und die funktionieren auch meistens. Nicht immer, aber das sind Autos, Handys, Computers, das sind alle die Dinge, die man ausprobieren können. Aber von denen reden wir jetzt in dem Zusammenhang hier über historische Ereignisse eigentlich nicht. Wir reden da über Dinge, die einmalig in der Vergangenheit passiert sind und die nicht zu wiederholen sind. Und das sind die sogenannten historischen Wissenschaften. Und die historischen Wissenschaften haben eine ganz andere Qualität als die experimentellen. Also der Jack Horner, das ist ein Paläontologe, also der sich mit der Menschheitsgeschichte befasst, der sagt Folgendes zu seiner eigenen Wissenschaft. Wir können niemals zu harten und beständigen Schlussfolgerungen kommen. Es ist in unserer Zeit leicht, viele Jahre in die Schule zu gehen, manchmal sogar auf Hochschulen, ohne jemals zu hören, dass einige Wissenschaften historisch oder ihrem Wesen nach nicht beweiskräftig sind. Also er sagt, die Wissenschaft, in der ich selber tätig bin, die ist eigentlich gar nicht beweiskräftig. Ich meine, der Mann ist sehr ehrlich. Das würden nicht viele sagen von ihrer Wissenschaft, die sie betreiben. Jetzt, wenn wir hier von Sintflut reden, dann reden wir eigentlich von Geologie. Was ist Geologie? Geologie ist einfach Geschichte von Landschaften, wie wir sie oben haben, und von Gesteinsschichten, wie man links unten sieht, also verschiedene Schichten, die aufeinander gelagert sind. Das ist Geologie und um das geht's heute in dem Vortrag. Wenn wir jetzt vergleichen evolutionistische versus biblische Erdgeschichte, dann ist es ja so, dass die Wissenschaftler, die jetzt die Daten im Rahmen der Bibel interpretieren, ja gar keine anderen Daten verwenden. Die Wissenschaftler verwenden immer die gleichen Beobachtungsdaten. Das heißt also, ich habe zwei Möglichkeiten, aber jetzt, wie ich die Daten interpretiere. Ich kann sie im evolutionistischen Bild betrachten, dann gehe ich von einem Urknall irgendwann mal aus, so sei das Universum entstanden, irgendwann die Erde, die Urzelle, also das erste Leben, hätte sich dann bis zum Menschen weiterentwickelt und der ganze Vorgang hätte 15 Milliarden Jahre gedauert. Wenn ich jetzt im biblischen Bild dieselben Daten anschaue, dann habe ich eine ganz andere Vorstellung, ganz andere Zeitskala auch. Dann hat Gott die Welt geschaffen, in einer sehr kurzen Zeit, in 6 Tagen, einschließlich Erde, Galaxien und Mensch. Sie sehen schon, das ist also absolut inkompatibel. Man kann also da sehr schlecht einen Kompromiss schließen. Aber es sind zwei ganz unterschiedliche Interpretationsrahmen, die man denselben Daten auferlegt. Ein ganz wichtiges Thema ist eben die Altersbestimmung. Und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel so ein sogenannten antiken Schreibtisch anschaut, würden Sie vielleicht sagen, ja, der ist vielleicht 100 oder 150 Jahre alt oder so. Aber was Sie natürlich nicht wissen können, der Schreibtisch ist nicht alt, der wurde nämlich nach der Herstellung künstlich gealtert, der ist nur ein paar Wochen alt. Und das heißt, das sieht man dem auf den ersten Blick gar nicht an. Und so ist es mit den meisten Dingen, wenn Sie das Alter bestimmen wollen, dann kann man das eigentlich den Dingen gar nicht erst einmal ansehen, wie alt die sind. Hier der Grand Canyon in Arizona in USA. Sehr tief eingegraben, sieht ja so aus, als ob der Fluss sich da in langer Zeit da eingegraben hätte. Und die Frage ist jetzt, wie alt ist dieser Canyon? Aber man muss sich dadurch eigentlich die Frage stellen, ist der entstanden über wenig Wasser, über eine lange Zeit, wo sich also ein Fluss langsam eingegraben hat, oder gab es da eine Flutkatastrophe, wo viel Wasser über eine kurze Zeit floss und wir sehen jetzt nur noch das Rinnsal, das übrig ist? Das kann man so per se eigentlich gar nicht sagen, wenn man sich das so anschaut. Aber genau um diese zwei Deutungsmöglichkeiten geht's. Und jetzt, wenn man sich mal anschaut, ganz konkret, wie entstehen so Canyons, dann hat man in unserer Zeit ganz konkret beobachtet, hier im Spiegel Online Wissenschaft, wie Sturzfluten metertiefe Schneisen ins Gestein gefräst haben. Und da heißt es, unglaubliche Wasserkraft, es dauere Jahrmillionen, bis Flüsse Gräben ins Gestein schneiden, glaubten Geologen. Nun jedoch bezeugten sie, wie eine Sturzflut einen Canyon erzeugte, es dauerte nur wenige Tage. Nur wenige Tage. Und hier nochmal ein bisschen genauer derselbe Bericht. Schluchten können sich auch viel schneller bilden, berichten Wissenschaftler nun. Ein Forscherteam untersuchte den Canyon Lake George in Texas, der 2002 bei einer Sturzflut entstand. Die Wassermassen hätten nur 3 Tage benötigt, um sich 7 Meter tief in die Landschaft einzugraben, berichten Geoforscher und Michael Lamb vom California Institute of Technology in Pasadena im Fachmagazin Nature Geoscience. Also das heißt, in nur 3 Tagen ist hier ein Canyon entstanden. Also es braucht keine Jahrmillionen. Und das war für die Wissenschaftler allerdings sehr überraschend, weil die Vertreter der Evolutionstheorie waren. Und die haben das überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, dass sowas so schnell passieren könnte. Und das war deswegen für die überraschend. Für jemanden, der in einem biblischen Rahmen denkt, ist es nicht überraschend, dass solche Vorgänge passieren können. Aber da kommen wir noch drauf. Wenn wir jetzt also die Vorgänge untersuchen, die geologischen, dann kann man im Prinzip 3 verschiedene Modelle machen. Das eine Modell ist der sogenannte Uniformitarismus. Das ist sozusagen eine Gleichförmigkeit in der Zeit. Da geht man davon aus, dass die Vorgänge in der Erdgeschichte schön gleichmäßig im Laufe der Zeit sich abgespielt haben, ohne größere Katastrophen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich die, dass man sagt, ja, wir haben ein katastrophisches Modell, immer wieder katastrophische Ereignisse und zwischendurch Pause. Und heutzutage wird es auch als Neokatastrophismus bezeichnet, weil das praktisch die Wissenschaftler neu ausgegraben haben und jetzt nochmal von neuem wieder diese Theorie vertreten. Die ist in der Vergangenheit auch schon vertreten worden. Das biblische Modell ist in gewisser Weise ähnlich zum katastrophischen Modell, nur geht es von einer großen Megakatastrophe aus, nämlich der Sintflut und vielleicht noch ein paar kleinere. Aber in jedem Fall haben wir hier einen großen Unterschied zwischen katastrophischen Modellen und gleichförmigen Modellen. Wenn man sich mal anschaut, welche Theorien wurden jetzt eigentlich im Laufe der Jahrhunderte von den Menschen aufgestellt, dann wurde es zum Beispiel von dem persischen Geologen Avicenna um 1000 nach Christus der Uniformitarismus vertreten. Das war sehr lange in der Wissenschaft einfach Standard bei den damaligen Gelehrten. Und erst so um 1700 bis 1800 rum hat der Franzose Cuvier ein katastrophisches Modell aufgestellt und hat gesagt, nein, die Erdgeschichte ist überwiegend durch Katastrophen geformt worden. Nicht viel später hat der britische Geologe Lyell aber das ganze Thema wieder umgedreht und hat eher die Theorie vertreten, der Uniformitarismus sei jetzt doch wieder das Wichtigere. Die Wissenschaft ist mehr oder weniger wieder Richtung Uniformitarismus umgeschwenkt. Und erst in neuerer Zeit, begründet vor allen Dingen durch den russischen Forscher Wilikowski, hat man dann wieder den sogenannten Neokatastrophismus gefordert, also weil jetzt wieder das katastrophische Modell wieder favorisiert wurde. Und im Vergleich dazu ist natürlich die Bibel unverändert geblieben, die sagt immer fortlaufend katastrophisches Modell. Und es ist tatsächlich so, dass unter den Wissenschaftlern, die die Evolution vertreten, sich mehr und mehr die Meinung durchsetzt, dass man mit gleichförmigen Ereignissen in der Erdgeschichte eigentlich nicht zurechtkommt. Hier ist der Professor Robert Dott, Vertreter der Evolutionstheorie, ein Geologe, der sagt, die Sedimentschichtabfolge spiegelt größtenteils episodische Ereignisse wider, anstatt fortwährende Gleichförmigkeit. Meine Botschaft ist, dass episodische Ereignisse die Regel sind, nicht die Ausnahme. Also da ist man jetzt schon einen Schritt weiter als vor ein paar hundert Jahren. Da ist man jetzt der Meinung, dass es doch irgendwelche episodischen Ereignisse waren, die die Weltgeschichte geprägt haben, die Geologie. Also diese Gleichförmigkeit wird gar nicht mehr stark favorisiert. Ich vergleiche jetzt hier noch einmal die zwei wesentlichen Konzepte, also auf der linken Seite die evolutionistische Geologie und auf der rechten Seite die biblische. Bei der evolutionistischen, habe ich ja schon gesagt, gibt es den Uniformitarismus. Das bedeutet, dass ich kontinuierlich gleichförmige Vorgänge habe, ohne Pausen sozusagen zwischendrin. Und sehr großräumig, das heißt mehr oder weniger ganze Kontinente oder sogar die ganze Erde betreffend. Und Langzeitvorgänge, also bis zu 4 Milliarden Jahren, also sozusagen. Dann gibt es die neokatastrophistische Modell, das sagt jetzt, ja okay, wir haben jetzt keine kontinuierlichen Vorgänge mehr, sondern wir haben katastrophische Vorgänge mit langen Pausen dazwischen. Also immer wieder Katastrophe und dann eine lange Pause. Und das ist überwiegend kleinräumig passiert, also in kleineren Bereichen. Und da gab es viele solche Katastrophen. Und auch wieder Langzeittheorie. Und die biblische Geologie, die sagt dazu, nein, es war die Sintflut und es war ein großes katastrophisches Ereignis, eine Megakatastrophe, wo die einzelnen Ereignisse sehr kurze Pausen hatten, großräumig, also die ganze Erde betreffend, und sehr kurz. Wir reden da von Tausenden von Jahren eigentlich, also von der gesamten Erdgeschichte. Es ist hier nochmal grafisch veranschaulicht, wie man sich das vorstellen kann. Also links das uniformitarische Modell, da stellt man sich also vor, dass diese Erdschichten langsam kontinuierlich sich abgeschieden haben und das praktisch kontinuierlich gewachsen ist. Im Vergleich dazu ein katastrophisches Modell, da lagert sich eine Schicht ab, dann passiert lange Zeit nichts, dann lagert sich die nächste ab und so weiter. Jetzt kann man sich noch genauer anschauen, kurze Pause, lange Pause. Also im neokatastrophischen Modell geht man davon aus, dass ein katastrophisches Ereignis war und dann war lange Zeit, hier in dem Beispiel 1 Million Jahre, ist nichts passiert, bis das nächste Ereignis geschah. Und in der Sintflut sind sozusagen alle Schichten sehr kurz innerhalb eines Jahres abgeschieden worden und seitdem ist relativ wenig passiert. Die Sedimentschichtbildung ist hier einfach nochmal grafisch veranschaulicht im kleinen Film. Also uniformitarisch heißt einfach, dass sich die Schichten kontinuierlich abgelagert haben unter Wasser und dann geht man davon aus, dass das irgendwie abgeflossen ist, das Wasser, und dann eben finden wir die heutigen Schichtabfolge. Im neokatastrophischen Modell ist es im Prinzip genauso, nur dass da die Schichten plötzlich abgelagert wurden mit langen Pausen dazwischen. Und im Sintflutmodell, da hat man nun den Vorgang, dass durch eine Wasserströmung gleichzeitig mehrere Schichten abgelagert wurden. Das werde ich gleich nochmal erläutern. Das hat man auch im Labor mittlerweile getestet, dass das tatsächlich passiert, dass die Schichten sich gleichzeitig in der Wasserströmung ablagern. Und auch hier natürlich dann wieder das Abfließen des Wassers und dabei bei diesem Abfließen dann auch die Bildung, Formation von Gebirgen. Hier ist vom Colorado State University Foothills Campus in den USA Experimente gemacht worden im Labor, wo man also mit verschiedenen Sandmischungen, Gesteinsmischungen gearbeitet hat und hat sich das auch theoretisch überlegt, wie sich diese Schichten da ablagern. Und tatsächlich ist es so, dass sich die in dieser Wasserströmung, da spielen also Turbulenzen eine Rolle, mehr oder weniger gleichzeitig ablagern und in sehr kurzer Zeit einfach verschiedene Schichten entstehen können, wie man hier also ganz kurz veranschaulicht sehen kann. Jetzt möchte ich noch auf eine Sache noch eingehen, bevor ich auf die einzelnen Kriterien eingehe heute. Sintflut sagt also, das war ein Ereignis, das sozusagen großräumig passiert ist, wie hier eine Sedimentschicht, die sich über den ganzen amerikanischen Kontinent ausgestreckt hat. Und das neokatastrophische Modell, das würde dann besagen, naja, ich habe viele verschiedene kleine Katastrophen, hier jetzt einmal zur Veranschaulichung, einfach die verschiedenen Bundesländer in Amerika. Und in jedem Land wäre dann sozusagen eine andere Art von Überschwemmung gewesen mit einer anderen Schichtabfolge. Und jetzt muss man sich eigentlich mal anschauen, wie schauen jetzt die Daten tatsächlich aus? Wie sind die Schichten weltweit verteilt? Welchem Modell entspricht es mehr? Und so kann man das jetzt einfach mal testen und das möchte ich jetzt im Einzelnen einfach mal durchgehen. Also welche Indizien gibt es nun für die Sintflut beziehungsweise für das uniformitarische Modell oder das neokatastrophische Modell? Das erste Kriterium, das ich zeigen möchte, ist die fehlende Erosion der Sedimentschichten. Im neokatastrophischen Modell, möchte ich nochmal erinnern, da lagert sich ja eine Schicht sehr schnell ab und diese Schicht ist dann sehr, sehr lange der Witterung ausgesetzt. Das heißt, dadurch erwartet man, dass diese Schichten dann Auswaschungen und Rinnen bekommen. Also es dürfte keine glatte Trennlinie mehr sein zwischen den verschiedenen Sedimentschichten. Und im Sintflutmodell war einfach keine Zeit, weil die Schichten so schnell aufeinander abgeschieden waren, dass keine Erosion mehr stattfinden konnte. Das heißt, wenn die Sintflut wahr ist, dann müsste man eigentlich erwarten, dass man so gut wie keine Erosion zwischen den Sedimentschichten findet. Hier ist der Grand Canyon in Arizona in den USA und man kann hier sehr schön diese ja fast durchgezogene Trennlinie sehen. Also diese Ausbuchtung hier entsteht, weil es ein dreidimensionaler Effekt ist. Also das Gebirge ragt hier sozusagen uns entgegen. In Wahrheit ist es also wirklich eine durchgezogene Linie, die die verschiedenen Sedimentschichten hier trennt. Und wenn man hier eine Aufnahmevergrößerung macht, dann sieht man also hier unten einen Kalkstein und darüber einen Sandstein. Und es ist fast eine durchgezogene Linie ohne nennenswerte Erosion. Und die Wissenschaftler, die jetzt die Evolution vertreten, die sagen jetzt, da sind aber jetzt 10 Millionen Jahre vergangen bei der Ablagerung zwischen den Schichten. Da stellt sich aber jetzt die Frage, wie kann das sein? Da müsste Erosion eigentlich zu sehen sein und das wird nicht beobachtet. Außerdem ist das Problem, in 10 Millionen Jahren hätte sich bei den heutigen Erosionsraten der gesamte Grand Canyon bereits auf Meereshöhe herunter erodieren müssen. Also die Erosion, die man heutzutage misst, ist so stark, dass in 10 Millionen Jahren eigentlich der ganze Grand Canyon eigentlich hätte verschwinden müssen. Also das passt auch nicht zusammen. Die Zeitskalen passen hier hinten und vorne nicht zu den Beobachtungen. Hier ist noch ein anderes Beispiel. Das ist praktisch die Vishnu-Schist. Also das ist die unterste Lage von Urgestein, kann man sagen. Und darauf Sandstein abgelagert. Auch hier wieder eine sehr glatte Schichtablagerung. Und das ist jetzt nicht nur sehr lokal, sondern das ist weltweit. Kommen wir aber dann noch drauf. Hier beispielsweise ein Kohleflöz und darüber Sandstein abgelagert. Auch hier wieder sehr glatte Trennlinie. Überhaupt, wenn wir um das Thema Kohle reden, jetzt da denken ja manche, ja Kohle, das hat sich doch ganz langsam gebildet in Jahrmillionen. Und so steht es ja auch in den Schulbüchern drin. Es wird eigentlich selten was anderes gelehrt. Also üblicherweise ist das Bild, was man den Leuten erzählt, dass in einem Sumpfgebiet sich dann Torf gebildet hat und über Jahrmillionen unter Druck und Hitze hätte sich dann Torf, Braunkohle und schließlich Steinkohle gebildet. Aber das biblische Modell sagt, ich habe eine Katastrophe gehabt und in dieser Katastrophe sind sozusagen durch eine Flutwelle Bäume sehr schnell einfach begraben worden und unter entsprechendem Druck dort einfach sehr schnell in Kohle umgewandelt worden. Veranschaulicht. Und das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern bereits 1983 im New Scientist, einer amerikanischen Zeitschrift, wurde Folgendes berichtet. Die US-Energiebehörde meldet, dass sich aus Lignin, also Holz besteht zu 20-30% aus Lignin, in Gegenwart von Tonerden und bei einer Temperatur von 150 Grad bereits nach 2 Wochen Kohle bildete. Also nur nach 2 Wochen hat sich Kohle gebildet und es sind also keine hohen Temperaturen erforderlich, sondern nur gerade mal 150 Grad unter Einfluss von Wasser. Und wir werden später noch draufkommen, im Sintflutmodell erwarten wir sehr starke vulkanische Aktivität, sodass 150 Grad ohne weiteres zu erwarten sind. Und die Wissenschaftler waren eben Vertreter der Evolutionstheorie, die hatten eben erwartet, dass sich nur aus Torf und erst bei wesentlich höheren Temperaturen, das heißt bei 400 Grad, Kohle bilden könnte. Das war also eine Überraschung. Der Professor Norman Newell ist ein sehr bekannter Paläontologe und der sagt selbst, und es ist eine Aussage von ihm, die beschränkt sich ja nicht nur auf irgendein lokales Ereignis, sondern auf die gesamte Erde, ein rätselhaftes Merkmal von geologischen Schichtgrenzen ist das generelle Fehlen von Anzeichen dafür, dass die Schichten der Erdoberfläche ausgesetzt waren. Spuren von tiefen Auswaschungen, Unterspülungen, Rinnen und übrig gebliebenem Kies fehlen im Allgemeinen. Also er sagt selbst, er versteht nicht, warum das so ist. Ja, also er sagt, es ist so, es ist Tatsache weltweit, dass wir keine Erosion haben. Aber er hat keine Erklärung. Er kann auch keine haben im evolutionistischen Modell, weil ja da immer lange Zeiträume involviert sind. Aber man sieht, also diese Leute sind einfach durch ihr Denkmodell festgelegt und das bleibt dann für die ein Rätsel. Also man kann eigentlich ganz klar sagen, die fehlende Erosion spricht eindeutig für das Sintflutmodell und nicht für das uniformitarische oder neokatastrophische Modell. Der nächste Hinweis sind die sogenannten gradierten Schichtungen. Was ist das? Das klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Das ist einfach eine Sortierung der Gesteinsschichten oder der Kieselsteine hier nach ihrer Größe. Man hat hier zum Beispiel auf der Robberg-Halbinsel in Südafrika, wie die Kieselsteine in einer turbulenten Strömung sortiert wurden. Das heißt, große Steine unten, kleine Steine oben. Diese Sache ist etwas, was man, wir haben es ja vorhin schon gesehen, in dieser Simulation auch erwartet, eine gewisse Sortierung auch. Und tatsächlich hat man hier von Nevada bis Neumexiko festgestellt, dass eine Sortierung des Gesteins stattfindet, von fein nach grob. Ja, die interpretieren das hier eben, dass in einer bestimmten Richtung Wasser geflossen ist. Und das passt auch mit den Modellen, die die entsprechenden Wissenschaftler rechnen und diese auch im Labor testen zusammen, dass das Wasser hier von links nach rechts geflossen sein muss. Und praktisch sich das feine Gestein vorne abgelagert hat. Das hat mit den Turbulenzen zu tun, die hier vorne spielen. Und weiter hinten wurde das Wasser dann immer schneller. Und es hat dann auch andere Ausprägungen gehabt. Da gibt es ja einen Bereich, wo zum Beispiel sich so Wellen ausbilden und eine Sortierung eben stattfindet. Außerdem hat man noch, dass sich die Schichtdicke von vorne nach hinten immer mehr verringert. Und das sind alles Dinge, die man erwartet, wenn eine Wasserströmung da ist und die hier praktisch über den ganzen amerikanischen Kontinent rüber gerauscht ist. Und das ist nichts, was man jetzt mit einem evolutionistischen Modell erklären kann, weil danach dürfte das gar nicht sein, sondern das müssten ja irgendwelche Vorgänge gewesen sein, die entweder sehr lokal waren oder die praktisch irgendwie uniformitarisch gewesen wären. Also das spricht jetzt für ein katastrophisches Modell, könnte aber auch für das neokatastrophische Modell sprechen. Deswegen jetzt hier der Haken sowohl bei Neokatastrophismus als auch bei Sintflut. Ein nächstes Merkmal, was man auch weltweit überall beobachtet, sind die sogenannten Schüttungsfächer. Das sind so verzahnte Schichtabfolgen, wie hier zu sehen. Man nennt es auch Crossbedding. Hier im Buntsandstein, im Pfälzerwald, bei Altschlossfelsen zu beobachten. Also auch bei uns. Man muss nicht immer nach Amerika gehen, um sowas zu beobachten. Oder hier im Sandstein in Arizona, in den USA, Schüttungsfächer. Hier habe ich nochmal veranschaulicht diese unterschiedlichen Orientierungen, wo das turbulente Wasser dazu geführt hat, dass sich diese Schichtabfolgen eben in unterschiedlichen Richtungen gebildet haben. Oder auch hier im Sandstein, im Dry Fork Dome in Kalifornien, da sieht man sehr schön ganz unterschiedliche Orientierungen der Schichten. Das spricht auch wieder für ein katastrophisches Modell. Da muss eine Wasserströmung, eine turbulente gewesen sein, die das verursacht hat. Also das wissen die Wissenschaftler heute, dass das so sein muss. Das kann nicht in irgendeinem gleichförmigen Vorgang passiert sein. Ein weiteres Merkmal sind die sogenannten glatt gebogenen Sedimentschichten. Was ist das? Also man hat hier Sedimentschichten, die sind gebogen. Ja, also man sieht hier sehr schön, wie die auch so richtig schön verbogen sind, möchte ich schon fast sagen. Oder hier in Chile. Das ist übrigens ein kleiner Junge da drüben. Also sehr stark verbogene Sedimentschichten. Oder auch hier im Carbon Canyon in Utah in den USA diese Verbiegung deutlich zu sehen. Und das ist etwas, was man gerade eben im Bereich des Grand Canyon sehr oft sieht. Und die Wissenschaftler, die die Evolutionstheorie vertreten, die sagen jetzt Folgendes. Ja, das war folgendermaßen. Also die unterste Schicht, die wurde ungefähr vor 500 Millionen Jahren abgelagert. Dann kamen irgendwann die weiteren Schichten und die oberste wurde dann vor 260 Millionen Jahren abgelagert. Und danach hätte es eine Klickbildung gegeben vor 60 Millionen Jahren. Also quasi das hätte sich aufgewölbt und so sei dieses Gebilde entstanden. Nun kann das sein. die Sache ist ja die, man muss wissen, also wenn sich so Sedimentschichten ablagern, die sind ja immer wasserhaltig, dann wandelt sich das unter Druck in der Regel sehr schnell in hartes Gestein um, innerhalb von Tagen. Man nennt diesen Prozess Diagenese. Kann sich sogar in Stunden umwandeln. Dabei wird das Wasser sozusagen herausgedrängt und der chemische Prozess führt eben zu dieser Verfestigung. Wenn aber jetzt dieses harte Gestein, stellen Sie sich das vor, das ist verfestigt, wenn das jetzt gebogen würde, indem sich jetzt das hochheben würde, dann würde es ja reißen. Ja, weil bei hartes Gestein ist spröde, es bricht und reißt. Nur weiches Sediment ist verformbar. Wir haben aber hier gesehen, und das ist eben das Rätsel für die Wissenschaftler, die Evolutionstheorie vertreten, dass das Gestein nicht gebrochen ist, sondern es ist hier schön glatt. Wie kann das sein? Die übliche Erklärung ist die, dass man sagt, na ja, unter hohem Druck und erhöhter Temperatur hat sich das Material noch einmal aufgeweicht. Es muss irgendwie so gewesen sein, sagen die, ja. Aber wenn das so gewesen wäre, dann weiß man mittlerweile auch, dass das Gestein lokal aufschmelzen müsste. Also man müsste sozusagen, wenn man das Gestein unter dem Mikroskop anschaut, mikroskopisch beobachten können, dass es geschmolzen wäre. Und genau das hat man nicht beobachtet. Das heißt, als einzige Erklärung bleibt momentan für dieses Phänomen eigentlich nur, dass die Sedimentschichten gleich nach ihrer Ablagerung gebogen wurden, solange sie noch weich und verformbar waren, was natürlich klar für die Sintflut spricht. Das heißt, es spricht dagegen, dass da lange Zeiträume dazwischen waren. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Merkmal, das sind die Fossilien. Die Fossilien sind ja Lebewesen, die sozusagen begraben wurden in den Sedimentschichten, die da eingeschlossen sind. Jetzt, wenn man sich so Fossilien vorstellt, ich weiß nicht, in den Schulbüchern wird es leider oft nicht so richtig erklärt, dann wird es tatsächlich auch in Museen manchmal noch so dargestellt. Man stellt sich das vor, der Fisch stirbt und wird dann so langsam bedeckt von Sedimentschichten in Jahrmillionen. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann weiß man, dass das nicht stimmen kann. Normalerweise schwimmt nämlich der Fisch oben, eine Leiche schwimmt eben oben an der Wasseroberfläche und der Fisch wird halt einfach aufgegessen. Ja, und was nach unten fällt, das sind irgendwelche Überreste, wenn überhaupt was nach unten fällt. Und Versteinerung findet nicht statt. Auf die Art und Weise können keine Fossilien entstehen. Ja, das ist sonnenklar. Das Einzige, wie es passieren kann, und darüber sind sich auch die Vertreter der Evolutionstheorie mittlerweile im Klaren, ist, es muss eine Katastrophe gewesen sein. Das heißt, der Fisch hier, der arme Kerl, der hat hier eine Schlammwelle ereilt und ehe er sich versehen hat, war er schon begraben und wurde zum Fossil. Und das ist eigentlich der einzige Mechanismus, den man sich vorstellen kann, wie Fossilien entstanden sein können. Und wie schnell dieser Prozess ist und wie gut dann eigentlich die Fossilien erhalten sind, kann man an vielen Beispielen sehen. Ich habe hier nochmal an einem Beispiel hier gezeigt, wie man hier ganz deutlich sogar noch die Weichteile erkennen kann von dem Fisch. Also das muss sehr, sehr schnell passiert sein, katastrophisch. Oder hier, der verzehrt gerade die letzte Mahlzeit, ist mitten im Fressen sozusagen erwischt worden. Oder hier ein Seeigel mit Stacheln. Seeigel verlieren ihre Stacheln innerhalb von wenigen Tagen, manchmal noch 24 Stunden schon. Und wenn der die Stacheln noch behält und in dieser Form als Versteinerung vorliegt, dann muss das innerhalb von kürzester Zeit passiert sein. Oder hier sogar Quallen, also Weichtiere, die ja gar kein Skelett mehr haben, auch von denen findet man Versteinerungen. Man findet die sogar bis auf den Mount Everest hinauf. Also ist ganz überraschend, aber da komme ich später nochmal drauf, wie das sein kann, dass man das in diesen Höhen findet. Also die Fossilien, die sprechen ganz klar für ein katastrophisches Ereignis und das heißt Neokatastrophismus oder Sintflut. Ein nächstes Merkmal sind eine Unterklasse von Fossilien, das sind die sogenannten Polystratenfossilien. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber das ist eigentlich ganz einfach. Poly heißt viel und Stratum heißt Schichten, also viele Schichten. Also Fossilien, die durch mehrere Schichten durchgehen. Man hat hier zum Beispiel in Kanada 1868 einen versteinerten Baumstamm gefunden, nicht nur einen, man hat viele gefunden. Und in Schiefer-Sedimentschichten durchgehend durch mehrere Schichten. Oder auch hier in einem Steinkohleflöz in Essen-Kupferdreh, Deutschland, ein Baumsteinfossil, das durch mehrere Sedimentschichten geht, hier auf einer Länge von insgesamt von 10,6 Meter. Oder hier, Tennessee, USA, hat man unten eine Kohleschicht und oben eine Schieferschicht, durch zwei ganz klar unterschiedlich getrennte Sedimentschichten gehend. Und was hier auch ganz interessant ist, worauf ich dann auch noch eingehen möchte, ist, dass wir hier unten keine Wurzeln haben und keinen Humusboden. Wenn nämlich dieser Baum an Ort und Stelle entstanden wäre und dort begraben worden wäre, dann müsste man doch erwarten, dass der noch seine Wurzeln da unten irgendwo hat. Man müsste auch erwarten, dass der Boden eigentlich humusartig ist. Ja? Aber weder noch, man findet weder die Wurzeln noch einen Humusboden, sondern ganz einen anderen Boden. Das ruft sozusagen nach einer Erklärung und widerspricht der Annahme, dass der Baum an Ort und Stelle gewachsen ist. Und wenn man sich das mal klar durchdenkt, dann kann das ja eigentlich gar nicht sein. Also uniformitarisches Modell sagt Folgendes, der Baumstamm muss Millionen Jahre stehen geblieben sein, ohne zu verrotten. Ja, warum? Ist klar, weil sich die Schichten so langsam abgeschieden haben, nacheinander, das hat Millionen Jahre gedauert. Und so lange musste der Baumstamm der Witterung ausgesetzt geblieben sein und durfte nicht verrotten. Jeder weiß von Ihnen, dass Holz normalerweise nicht Millionen Jahre stehen bleibt, ohne zu verrotten. Im neokatastrophischen Modell, wie sieht es da aus? Ist es da besser? Da ist es natürlich so, da scheidet sich die erste Schicht, sage ich mal, sehr schnell ab. Dann vergeht aber sehr viel Zeit, nämlich wieder Millionen Jahre. Also das Problem löst sich auf die Art und Weise auch nicht. Wieder bleibt der Baumstamm ja Millionen Jahre lang stehen. Nur im Sintflutmodell, wo innerhalb eines Jahres der Baum mit Sediment bedeckt wurde, ist es erklärbar, ja, dass der Baum überhaupt noch existiert. Also das spricht für das Sintflutmodell. Ein nächster Punkt ist die Fossilienreihenfolge. Es wird ja immer gesagt, und das findet man natürlich auch in den Lehrbüchern, dass die Fossilienreihenfolge ein Beweis für Evolution wäre. Also in den unteren Schichten findet man die niedriger entwickelten Tiere und je weiter höher man in den Sedimentschichten geht, umso höher entwickelter sind die Tiere. Und das ist also hier das Bild nach der Evolutionstheorie. Man beginnt also von den Trilobiten ganz unten, in dem Fall vor 535 Millionen Jahren und bis nach oben zu den, ja in dem Fall zu den Pferden vor 30 Millionen Jahren. Das ist die Vorstellung nach der Evolutionstheorie. So sollten die Schichten, je tiefer man kommt, also umso primitiver, so sollten die Schichten aufgebaut sein. Wenn man sich aber jetzt tatsächlich anschaut im Grand Canyon, das Erstauftreten der Fossilien, also wann kamen die zum ersten Mal, wann findet man bestimmte Fossilien zum ersten Mal in bestimmten Schichten, dann ist das sehr überraschend. Also beispielsweise die Nautiloide, die dürften nach der Evolutionstheorie vor 470 Millionen Jahren entstanden sein, aber man findet sie eigentlich erst die ersten weiter oben bei 385 Millionen Jahren. Also man kann sagen, fast 100 Millionen Jahre später tauchen die auf. Das dürfte eigentlich gar nicht sein, weil die müssten ja schon längst existieren. Umgekehrt hat man hier die primitiven Fische, die tauchen also zu früh auf. Und bei den Brachiopoden, da hat man auch ein Riesenproblem. Also das heißt, entweder tauchen die Lebewesen zu früh auf oder zu spät, jedenfalls nicht in der Reihenfolge, wie man sie erwarten würde. Und diese Ausnahmen hier, die man beobachtet, die sind weltweit die Regel. Also weltweit hat man diese Ausnahmen. Natürlich hat man eine generelle Abfolge, aber diese Ausnahmen gibt es weltweit und passen überhaupt nicht in das Schema der Evolution. Also ich fasse nochmal zusammen, die evolutionistische Geologie sagt, ich habe eine Reihenfolge entsprechend der Entwicklungsstufe der Tiere. Höher entwickelte Lebewesen liegen in höheren Schichten als niedriger entwickelte. In der biblischen Geologie habe ich zwar auch eine Reihenfolge, aber die habe ich entsprechend der Überlebenschance während der Sintflut. Also man kann sich leicht vorstellen, die Höhe über dem Meeresspiegel spielt natürlich eine Rolle. Also die primitiven Lebewesen, die wurden natürlich in den ersten Flutwellen sehr schnell begraben. Die Mobilität spielt eine Rolle, ob sich die Tiere retten konnten. Also nach der Bibel war das ja ein Vorgang, der über insgesamt ein Jahr sich abgespielt hat. Konnten sich die Tiere vielleicht in höhere Regionen, auf die Berge oder auf Hügel retten? Wie anpassungsfähig waren die Tiere? Wie intelligent waren sie? Und insofern ist es gar nicht überraschend, dass man die intelligenteren und anpassungsfähigeren weiter oben findet, während man also die primitiveren weiter unten findet. Also dieses Phänomen, dass also die Fossilien, also viele Fossilien eben gar nicht in das Schema reinpassen, das spricht eindeutig für ein Sintflutmodell, weil im Sintflutmodell ich mit solchen Ausnahmen ja jederzeit rechnen kann. Da erwarte ich nicht eine vollkommene Regelmäßigkeit. Ein anderes Thema sind die sogenannten Fossilienfluchtspuren. Man hat hier im Grand Canyon in den USA eben hier so Spuren von Tieren festgestellt, von Reptilien und Amphibien, die nach Laborstudien höchstwahrscheinlich unter Wasser gebildet worden sind. Also während die Tiere unter Wasser gelaufen sind, nicht im trockenen Wüstensand. Woher weiß man das, dass das unter Wasser war? Wenn Sie mal im Sand gelaufen sind, im trockenen, dann wissen Sie, Ihre Fußspuren sehen vielleicht so ähnlich aus. Wenn Sie im nassen Sand laufen, dann wissen Sie, die sehen ganz anders aus. Und aus dem können die Wissenschaftler im Prinzip aus der Form dieser Fußspuren ganz klar ablesen, ob das jetzt trockene Bedingungen waren oder Wasser. Und das haben die da in dem Fall gemacht. Und sie haben sich insbesondere angeschaut, Trilobiten, das sind also sogenannte einfache Lebewesen, aber die sind eigentlich gar nicht so einfach, die sind ziemlich kompliziert eigentlich aufgebaut. Und da hat man unter Wasser Fußabdrücke von diesen Trilobiten, die über den Sand geeilt sind, in einer weiter unten liegenden Sandsteinschicht. Und Nur in den höheren Schichten findet man dann die eigentlichen Fossilien selbst. Also man findet die Fußspuren in den tiefer liegenden Schichten und die eigentlichen Trilobitenfossilien nur in den höheren Schichten. Wie kann das sein? Nach der Evolutionstheorie eigentlich nicht erklärbar. Aber in einem katastrophischen Modell sehr leicht erklärbar. Wenn eine Sintflut war, dann hat sich dieser Trilobit natürlich versucht, immer wieder zu retten. Er hat sich sozusagen durchgegraben durch die Schichten, bis ihm irgendwann halt mal die Kraft ausging, bis die Wellen halt zu stark waren. Und dass er irgendwo auch teilweise zwischen den Schichten, so findet man nämlich die Trilobiten auch, zwischen den Schichten begraben worden, mit vielen anderen zusammen. Und das ist ja ganz ein klarer Hinweis darauf, dass es sich hier um eine Megakatastrophe gehandelt hat, weil es ist nicht nur eine lokale Sache, sondern das findet man ja weltweit. Und das kann der Neokatastrophismus nicht erklären, deswegen spricht es für die Sintflut. Ein weiterer Punkt sind die großräumigen Sedimentschichten. Also die Sedimentschichten, die jetzt wirklich über riesige Bereiche weltweit sich erstrecken. Man hat hier einen Sandstein, der sogenannte Tapit-Sandstein, der erstreckt sich über den amerikanischen Kontinent bis rauf nach Kanada. Also riesige Areale, wo dieser Sandstein abgelagert ist. Oder hier Kalkstein, den findet man weltweit teilweise 100 Meter hoch oder noch höher in Südengland oder in Neuseeland. Und Kalkstein, jeder von Ihnen hat den wahrscheinlich schon mal in der Hand gehabt, wenn er Kreide benutzt hat. Das ist nämlich Kalkstein und der besteht aus Mikroorganismen. Sehen sehr schön aus, also sind Skelette von den Mikroorganismen, mit denen Sie eigentlich dann mit dem Kreidestift schreiben. Und der ist sozusagen weltweit verbreitet. Das sind so Megaschichten, kann man sagen. Und diese Megaschichten, die sprechen natürlich einerseits für das Sintflutmodell, aber andererseits auch für ein uniformitarisches Modell, wo man sich vorstellt, man hätte einen Urozean und da hätte sich das in Jahrmillionen, Jahrmilliarden ganz langsam abgelagert. Der letzte Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, sind die großräumigen Wasserschichten. Also da gibt es, wenn man wieder im Grand Canyon schaut, zum Beispiel hier so Massengräber von Nautiloiden, das sind also so tintenfischartige Lebewesen im Kalkstein. Man kann also hier den Größenvergleich sehen. Also die sind nicht so groß, aber das ist praktisch kreuz und quer verstreut. Aber die Wissenschaftler haben sich angeschaut, ist das wirklich kreuz und quer? Wie liegen die da jetzt drin? Und sie haben festgestellt, also in diesen Massengräbern mit Billionen von diesen Nautiloiden hat man eine generelle Orientierung festgestellt. Und zwar eine generelle Orientierung, die auf einen Transport von Sediment in einer südwestlichen Richtung hinweist. Und man konnte sogar Wassergeschwindigkeiten errechnen von ca. 20 Kilometer pro Stunde, insgesamt über ein Areal von Hunderten von Kilometern Ausdehnung. Also das spricht auch dafür, dass hier in einer Katastrophe diese ganzen Nautiloide begraben wurden und von einer Wasserströmung. Woher wissen die Wissenschaftler eigentlich, in welche Richtung das Wasser floss? Also man findet tatsächlich, wie hier, im Sediment eingefrorene Wasserwellen. Also sind quasi wirklich hier im Gestein diese Wasserwellen verewigt. Und wenn man sich das im Detail anschaut, dann kann man sagen, in welche Richtung das Wasser geflossen ist. Und das haben die Wissenschaftler sehr akribisch gemacht, wie sie Wasserströmungen analysiert und haben das jetzt in verschiedenen, ich sage jetzt bewusst, Erdzeitaltern gemacht, weil das ja Vertreter der Evolutionstheorie sind. Und die haben festgestellt, im Paläozoikum ist das Wasser in einer Vorzugsrichtung geflossen. Das ist jetzt ja im amerikanischen Kontinent. Und im Mesozoikum hat sich die Vorzugsrichtung umgedreht. Jetzt würde man sagen, ja, wie kann denn das sein? Also zwischen diesen Zeitaltern stehen ja im evolutionistischen Zeitrahmen hunderte von Millionen Jahren. Das Wasser müsste also hunderte von Millionen Jahren in einer Richtung fließen, über den ganzen Kontinent hinweg. Das widerspricht also dieser Vorstellung, sondern das lässt sich natürlich ganz leicht erklären mit einer Katastrophe, wo das passiert ist. Und statt hunderte von Jahren, Millionen, haben wir hier mit sehr kurzen Zeiträumen zu tun. Ein anderes Phänomen in diesem Zusammenhang mit diesen Wasserschichten sind weltweit diese Plattformen. Die sieht man halt auch am schönsten im Grand Canyon, aber die findet man weltweit. Das ist hier wie abgeschnitten hier mit dem Rasiermesser, diese Ebenen. Und jetzt kann man sich das aber sehr leicht erklären durch eine schnelle Wasserströmung. Wenn man nämlich Folgendes hat, wenn Wasser wenig Platz hat, also wenn es Wasserströmung hat und sie verengen den Kanal, dann beschleunigt das Wasser. Und das ist genau das, was man hier hat. Man geht davon aus, dass sich das Colorado-Plateau angehoben hat. Dadurch hatte das Wasser weniger Platz zum Fließen und musste beschleunigt werden. Und durch diese schnelle Strömung wurde dann sozusagen das Plateau begradigt und eingeebnet. Gut, also diese großräumigen Wasserströmungen, die sprechen insgesamt für die Sintflut und nicht für die beiden anderen Modelle. Jetzt möchte ich nochmal ganz konkret dann nochmal ein anderes Ereignis, das hier auch ganz gut reinpasst, weil es ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, mitten in unserer Zeit passiert, wo eine Katastrophe passiert ist, zeigen. Und zwar der sogenannte Mount St. Helens, das ist ein Vulkankegel im US-Bundesstaat Washington. Das ist eine Aufnahme vor dem 18. Mai 1980, vor seiner Eruption. Und am 18. Mai ist eben dieser Vulkan regelrecht explodiert. Da gab es zuerst ein Erdbeben der Stärke 5,1 auf der Richterskala. Dann war der größte bekannte Bergsturz in der Menschheitsgeschichte. Eine Explosion hat stattgefunden, die Vegetation im Gebäude auf 600 Quadratkilometer zerstört hat. 3 Millionen Kubikmeter Material wurden ausgestoßen und in 9 Stunden wurden 24 Megatonnen TNT-Energie freigesetzt. Also eine gewaltige Katastrophe, und doch ist es im Vergleich zu anderen Vulkanausbrüchen noch relativ wenig. Also es gibt noch wesentlich heftige Vulkanausbrüche. Was ist jetzt genau in diesem Vulkanausbruch passiert? Der Berg ist sozusagen explodiert, und bei dieser Explosion ist ein naheliegender Nadelwald, da sind die Bäume wie Streichhölzer umgeknickt, wie man hier sieht. Und sie wurden teilweise auch durch die Luft geschleudert und in einen naheliegenden See geworfen. Und dort fand man die also dann drin schwimmend, teilweise fast senkrecht drin im See schwimmend. Taucher haben sich das dann angeschaut, was da passiert ist. Und da sind diese Bäume, die haben sich mit Wasser vollgesogen. Die hatten also noch teilweise ein bisschen Wurzeln, aber die meisten Wurzeln waren abgerissen. Und die haben sich dann langsam nach unten bewegt. Und teilweise waren die auch in verschiedenen Sedimentschichten schon eingebaut. Das ist also sozusagen während dieser Eruption passiert, dass sich immer wieder Sediment drauf abgelagert hat. Und hier kann man also wirklich sehen, wie so ein Baum sehr schnell in verschiedenen Sedimentschichten entstehen kann. Also das ist jetzt hier eine Möglichkeit. Dafür braucht es keine Jahrmillionen für diese Polystratenfossilien, wie wir es vorher gesehen haben. Und tatsächlich findet man zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark hier diese versteinerten Bäume, die hier rausschauen. Und bei diesen Bäumen ist es eben auch so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass die Wurzeln unten fehlen und der Humus unten fehlt, was deutlich darauf hinweist, dass die an die Ort und Stelle hin transportiert worden sind durch eine Katastrophe und die jetzt praktisch nach Erosion hier zu sehen sind. Die Schlammflut, die da passiert ist bei dieser Katastrophe, also man hat hier erst einmal eine Explosion. Der Berg war ja ursprünglich mit Schnee bedeckt. Da stellen Sie sich vor, da kommt jetzt Magma raus. Das ist ja sehr heiß, und dann ist Wasser sofort verdampft in der Explosion. Deswegen gab es eine Explosion. Und gleichzeitig ist aber das Wasser auch sofort geschmolzen und es gab eine Schlammflut. Die hat sich dann eben über das Land ergossen. Man kann also hier sehen, welche Verheerungen das angerichtet hat. Und dabei hat sich auch ein sogenannter kleiner Grand Canyon gebildet. Also das kann man hier auf dem Bild sehen, das sind so ungefähr 30 Meter Tiefe. Und da ist unten noch so ein kleines Rinnsal, das ist jetzt noch übrig. Also ganz ähnlich wie im großen Grand Canyon, etwas, was innerhalb von Stunden entstanden ist durch eine Schlammflut, hat sich hier in massives Gestein eingegraben. Und das Wasser hat eben im Zusammenhang mit diesem Schlamm eine ungeheure Kraft und kann hier solche Landschaften ganz ähnlich, wie wir es beim Grand Canyon gesehen haben, formen. Und das ist also ein eindeutiger Beweis dafür, dass solche Vorgänge keine Jahrmillionen brauchen, sondern dass es in einem katastrophischen Prozess entstanden sein kann. Gut, gibt es jetzt außer den Hinweisen, die ich gezeigt habe, vielleicht auch noch andere Hinweise auf die Sintflut? Und die gibt's. Es gibt nämlich sehr viele Sintflut-Überlieferungen. Also weltweit, wenn man schaut, der Sintflut-Bericht wird in über 300 Überlieferungen berichtet, auf alle Kontinente und die unterschiedlichsten Kulturen verteilt. Und teilweise stimmen diese Überlieferungen sogar sehr genau mit dem biblischen Bericht überein. Und sogar bei eingeborenen Stämmen, die isoliert waren, also wo noch nie jemand hingekommen ist, also wo praktisch Missionare noch nie dort waren, als die zum ersten Mal dort ankamen, haben die denen eine Geschichte erzählt von der Sintflut, die ja eigentlich nicht wissen konnten. Und man kann also deswegen sagen, dass der gemeinsame Ursprung aller Überlieferungen höchstwahrscheinlich die Sintflut ist. Wenn man sich hier nochmal so anschaut, ist die Geschichte der Sintflut einige Merkmale davon, zum Beispiel die Abwendung von Gott, das göttliche Gericht, die bevorzugte Familie und so weiter und so fort. Und da sind jetzt hier für verschiedene Länder eben jeweils gekennzeichnet, welche Merkmale der Geschichte aufgetreten sind. Und man sieht hier in Assyro-Babylon ist fast identisch zu dem biblischen Bericht, und je nachdem, in verschiedenen Regionen sind halt nur noch Teile dieses Berichtes überliefert, seit dem Laufe der Zeit verloren gegangen. Sehr gutes Beispiel sind die Miao. Das ist ein Volksstamm in China. Der war isoliert. Und da hat man also eine Geschichte gefunden, die also exakt dem biblischen Bericht entspricht. Der einzige Unterschied war der, dass Noah nicht Noah hieß, sondern der hieß Nua. Genauso wie in der Bibel war deren Legende, dass Noah und seine Familie ein großes Boot bauten. Die nannten das eben nicht Arche, aber für die war es ein großes Boot. Dann hieß es, die Tiere gingen paarweise an Bord. Es regnete 40 Tage lang, die gesamte Erde wurde überflutet. Außer Noah und seiner Familie überlebten keine Menschen. Noah sandte eine Taube und nach der Sintflut brachte Noah Gott ein Opfer. Also das sind jetzt aber einige Merkmale aus der Geschichte. Aber in China, ja, China ist ja räumlich gesehen sehr weit entfernt von Israel. Überhaupt, die chinesischen Schriftzeichen geben sehr viele Hinweise auf die Schöpfung. Das chinesische Schriftzeichen für Boot hat man hier. Dann, wenn man das chinesische Schriftzeichen für die Zahl 8 hier sieht und das chinesische Schriftzeichen für Mund, gibt zusammen das chinesische Symbol für Schiff. Also das chinesische Symbol für Schiff bedeutet eigentlich ein Boot mit 8 Menschen. Und die Arche hat, wie wir wissen, 8 Menschen beinhaltet, nämlich Noah, seine Frau, die 3 Söhne und jeweils die 3 Frauen. Also man kann jetzt sagen, alles Zufall, aber ich denke nicht. Und es gibt noch wesentlich mehr Hinweise in den chinesischen Schriftzeichen darauf, dass praktisch der Schöpfungsbericht in den Schriftzeichen verschlüsselt ist. Jetzt, wenn man das Ganze betrachtet im Gesamtkontext, kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, wir haben jetzt so Indizien gesehen, wenn es eine Sintflut gab, wie konnte sowas überhaupt entstehen? Wie wäre das möglich gewesen? Und da gibt es Wissenschaftler, die also sich mit der Frage auseinandersetzen und die Computermodelle dazu rechnen. Der John Baumgartner ist einer der bekanntesten, der am Los Alamos Rechenzentrum diese Rechnungen macht und er ist auch ein sehr anerkannter Fachmann unter den Vertretern der Evolutionstheorie, weil er sehr gute numerische Modellrechnungen macht, auch zu ganz anderen Themen wie zum Beispiel zu Klimamodelle. Und er ist sehr anerkannt. Und er hat ein Modell gemacht, das in einer sehr kurzen Zeit innerhalb von 30, 40 Tagen erklärt, wie die Sintflut entstanden ist. Und zwar geht er davon aus, von einem sogenannten katastrophischen plattentektonischen Modell. Also wir haben ja auf unserer Erde verschiedene Platten und man redet ja von, man lernt es in der Schule von Kontinentaldrift, dass man das heute noch beobachtet. Und er sagt, was wir heute beobachten, sind die Ausläufer, also ein Abbremsen eines ursprünglichen katastrophischen Prozesses. Wir sehen heute sozusagen das Abbremsen von einem Prozess, der ursprünglich sich innerhalb von einem Monat oder so abgespielt hat. Er nennt es eine katastrophische Plattentektonik. Man sieht hier an den roten Stellen, wie die subozeanische Erdkruste, also die Erdkruste, die unterhalb dem Ozean liegt, wie die aufbricht und der Urkontinent zerreißt. Und zwar passiert das innerhalb von Tagen. Links praktisch die Darstellung, was nach den ersten 15 Tagen passiert ist und die Rechnung rechts nach 25 Tagen. Im Prinzip passiert Folgendes, also das ist jetzt hier eine Darstellung, der mittelatlantische Rücken, das sozusagen im konventionellen Modell ja sehr langsam, aber in dem katastrophischen Modell sehr schnell, dass der subozeanische Boden weggedrückt wird, weil er aufgerissen ist und das Magma nach oben dringt. Und dieser Boden, der taucht dann weg unterhalb der Kontinente, wie man hier sieht. Und je mehr er untertaucht, umso mehr zieht er wie so ein Förderband den ganzen Boden weg. Das ist ein katastrophischer Prozess, weil der subozeanische Boden relativ schwer ist. Der zieht sozusagen den Rest des Ozeanbodens nach sich und der leichtere Boden bildet sich dann, also das Magma steigt auf und es bildet sich ein leichterer Boden. Und in seinem Modell, das sind hier Modellrechnungen, kann man sehr schön sehen, wie diese subozeanische Erdkruste abtaucht. Das sind diese blau gezeichneten Regionen in den Erdmantel hinein und gleichzeitig folgt das Magma, also links und rechts davon sozusagen, das steigt da auf. Und dieser Prozess war, wie gesagt, innerhalb weniger Tage. Und das möchte ich jetzt insgesamt alles nochmal, ja, das gesamtbiblische Modell, das, was er da in diesen Simulationsrechnungen alles rausgefunden hat, das möchte ich jetzt nochmal insgesamt präsentieren. Also vor der Sintflut nach diesem Modell gab es einen Kontinent, der wird jetzt hier Rodinia genannt, nach dem biblischen Schöpfungstag 3 eben entstanden. Und es gab ein Meer weltweit und es gab auch Berge, wie es hier an der rechten Seite dargestellt ist. Und dann hat die Sintflut begonnen. In der Bibel heißt es, im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Große Tiefe ist, damit meint die Bibel also den Ozean, beziehungsweise die Tiefen des Ozeans. Also das heißt, aus den Tiefen des Ozeans kam Wasser. Und die sind aufgebrochen hier. Und das ist jetzt hier in dem folgenden Video veranschaulicht. Gut, also man hat gesehen, wie ein gewaltiger Tsunami in dem Modell über die ganze Erde gefegt ist. Und das Modell, und da komme ich gleich nochmal drauf, sagt aber, dass es nicht nur ein Tsunami war, sondern viele. Deswegen sind hier mehrere Pfeile gezeigt. Ich habe auch schon erläutert, dass sich in dem Modell der Ozeanboden angehoben hat und mit dieser Anhebung gleichzeitig natürlich das Wasser, das da in dem Ozean war, sich über die Kontinente ergossen hat. Jetzt ist Folgendes passiert, man hat eine Destabilisierung der Erdachse, dass quasi immer zwischen Nord- und Südpol die Erde ins Taumeln gerät. Die Erde ist ja normalerweise 23,5 Grad gegen die Ekliptik, gegen die Umlaufbahn um die Sonne geneigt. Und in diesem Modell hat dann aber aufgrund der Instabilität, die also hier stattgefunden hat in der Erdkruste, die Erde angefangen zu taumeln. Und zwar so weit, dass sie praktisch sich also Nord- und Südpol auch abgewechselt haben. Es gab insgesamt 30 oder 40 Wechsel in diesem Modell. Der Hintergrund ist für dieses Modell, jeder von Ihnen hat vielleicht schon mal mit einem Kreisel gespielt als Kind. Und Sie wissen, dass Kreisel ganz kompliziert sich verhalten können und ganz unerwartet sich verhalten können. Wenn die Masseverteilung in der Erde drin nicht mehr gleichmäßig ist, wenn die jetzt ungleichmäßig ist. Und Sie müssen sich ja vorstellen, es ist ja diese Erdkruste abgetaucht. Und dieses Abtauchen der Erdkruste hat zur Folge, dass jetzt kaltes und sehr schweres Material in das Erdinnere gelangt und leichteres Material nach oben. Das heißt, die ursprüngliche homogene Verteilung wird gestört. Und das erklärt jetzt auch, warum wir viele Sedimentschichten haben. Wir haben nämlich einfach viele Flutwellen, weil wenn Sie sich vorstellen, die Erdachse verändert sich ständig, dann haben Sie ständig wieder eine Flutwelle in die Richtung, dann haben Sie wieder eine in die Richtung. Verschiedene Flutwellen entstehen und in diesen Flutwellen werden natürlich die Lebewesen begraben und so sind also nach diesem Modell einfach diese verschiedenen Sedimentschichten entstanden, nicht in Jahrmillionen, sondern in einem katastrophischen Modell. Woher ist jetzt das Material für diese Sedimentschichten gekommen? Das ist die Frage, könnte man sich ja auch stellen. Teilweise ist das ja kilometerdicke Sedimentschichten. Da ist es so, dass also nach diesem Modell die Wasserströmungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreicht haben. Und das hat zu sehr starker Erosion geführt vom Festland. Und das bedingte eben dann die kilometerdicken Sedimentschichten. Und die sind dann schließlich durch diesen Prozess der Diagenese, das ich schon erläutert habe, zu festem Gestein verhärtet. Und diese hohen Wasserströmungsgeschwindigkeit dieser einzelnen Flutwellen, die wurden eben, wie gesagt, vor allen Dingen durch die Destabilisierung der Erdachse erreicht, aber auch durch plattentektonische Bewegungen, ozeanische Konvektionsströmungen infolge Vulkanismus. Also da waren sehr, sehr viele Vulkane, die da gleichzeitig ausgebrochen sind, sodass praktisch sehr viel Hitze da beteiligt war, sodass das Wasser da praktisch in Turbulenzen auch geriet. Und Gezeiteneffekte haben wir übrigens dann getan. Wir kommen dann zur Mittelphase der Sintflut und die Bibel sagt dazu Folgendes. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen, also das sind 7,5 Meter, habe ich dazu geschrieben, stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Also die höchsten Berge waren also 7,5 Meter Wasser bedeckt. Das Wasser war ja eigentlich schon vorher da, war einfach das Wasser, das in den Ozean war, das sich dann durch die Anhebung des ozeanischen Bodens über die Kontinente erstreckte. Die Berge waren damals nicht so hoch wie heute. Ja, die waren niedriger. Es gab eine Bergauffaltung, aber das sehen wir dann gleich. Hier in der Mittelphase wurden eben die höchsten Berge überflutet. Dann heißt es weiter in der Bibel, die Wasser standen über den Bergen, die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Also die Berge stiegen, die Täler senkten sich. Das heißt, der Ozeanboden hat sich abgesenkt und gleichzeitig haben sich die Berge angehoben. Warum haben sich die angehoben? Die Kontinentalplatten sind gegeneinander gestoßen und nach der Sintflut haben wir eben heute höhere Berge, als wir es ursprünglich hatten, weil eben die Platten aufeinander gestoßen sind. Was war jetzt die Folge der Sintflut? Nach der Bibel, da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde samt allen Menschen. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Also wissenschaftlich gesehen, durch die Sintflut entstanden kilometerdicke Sedimentschichten, Fossilienmassengräber, Kohlelagerstätten, Schluchten wie die Canyons eben, hohe Gebirgsmassive und verschiedene Kontinente. Also all diese Dinge in der Sintflut entstanden. Was passierte nach der Sintflut, nach so einer Megakatastrophe? Sagt das Modell Folgendes, und das können wir heutzutage auch noch leicht beobachten, wenn einmal ein Vulkan ausbricht, das ist ja gar nicht so lang her, der schleudert jede Menge vulkanische Asche in die Atmosphäre und diese Asche blockiert das Sonnenlicht. Und nachdem hier viele Vulkane aktiv waren, gab es auch sehr starke Blockierung des Sonnenlichts. Gleichzeitig aber wurden die Ozeane durch den Vulkanismus stark aufgewärmt. Das Wasser ist vermehrt verdampft. Es haben sich mehr Wolken gebildet, aber nachdem das Sonnenlicht blockiert war, war sozusagen in der Atmosphäre kälter und es hat sich Schnee, Niederschlag in Form von Schnee gebildet. Und zwar gewaltige Schneemengen, die in kurzer Zeit sich abgelagert haben. Und das hat eben zu der sogenannten Eiszeit geführt. Was passierte mit den Menschen? Also nach der Bibel heißt es, die Menschen waren vor der Sintflut zivilisiert. Die Bibel sagt, die waren keine primitiven Wilden, die in Höhlen gelebt haben, sondern sie haben Städte gebaut und haben Metallverarbeitung betrieben, Ackerbau. Und zu ihrer Kultur gehörte das Kunsthandwerk, Musik und die Dichtkunst. Und wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch sehr viele Menschen gab. Man kann das sehr leicht ausrechnen. Mit rechnerisch 4 Kindern pro Familie kommt man in relativ kurzer Zeit, ein paar tausend Jahre, auf 1 Milliarde Menschen oder mehr. Also durchaus möglich, dass damals so viele Menschen gelebt haben. Und das ist hier eine künstlerische Darstellung, wie man sich das vorstellen könnte, wie die damals gelebt haben. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, also wenn das jetzt wirklich wahr ist, warum hat Gott das überhaupt zugelassen, sogar eine Sintflut geschickt? Und die Antwort, die Bibel dazu gibt, ist eigentlich die, dass die Menschen im Wesentlichen ihr eigenes Leben gelebt haben. Das heißt, Essen, Trinken, Heiraten, Kaufen und Verkaufen war ihnen wichtiger als die Liebe zu Gott. Und man muss die Frage stellen, ob das heute bei uns anders ist. Ich denke nicht. Ich denke, heute ist es ganz genauso. Der Mensch ist sich selber in der Regel wichtiger und beschäftigt sich mit dem, was ihm wichtig ist im Leben, aber Gott kommt eigentlich eher selten vor. Und das ist für Gott eigentlich auf Dauer nicht tolerierbar. Hatten die Menschen vorher eine Warnung? Die Bibel sagt selbstverständlich, der Noah hat ungefähr 100 Jahre gebraucht, um die Arche zu bauen. Also da war viel Zeit. Und man kann davon ausgehen, dass er 100 Jahre lang gepredigt hat. Aber wie die Leute hier auf dem Bild zeigen, wurde er nicht für voll genommen. Man hat ihn für verrückt erklärt, auf dem Festland hier ein Schiff zu bauen. Und ja, und deswegen ging auch keiner mit sonst an Bord. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Arche, gut, aber das ist doch immer das, was in den Kinderbüchern da drin ist mit diesen Abbildungen. Das ist doch eigentlich ein Märchen. Da sieht man oft in den Kinderbüchern solche Abbildungen. Aber wenn die Arche so ausgeschaut hätte, dann wäre das bei der nächsten größeren Welle, wäre die umgekippt. Es hätte nicht schwimmen können, wäre völlig überladen gewesen. Also so nicht. Die Bibel sagt auch gar nicht, dass es so ausgeschaut hat, sondern die Bibel gibt die Abmessungen der Arche an. Und das entspricht der Größe der Bibel und nach moderner Schiffbautechnik, wie man das also heutzutage bauen würde, müsste sie in etwa so ausgeschaut haben. Hatte die Arche also eine Maße von 135 Meter auf 22,5 Meter auf 13,5 Meter, wobei ich hier noch die biblische Maßeinheit kleine Elle genommen habe. Wenn man die große Elle nimmt, dann ist man bei über 150 Meter. 1,3-mal so lang wie ein Fußballfeld. Und die Arche hatte 3 Stockwerke und hat ein Ladevolumen gehabt von ca. 40.000 Kubikmeter, also entspricht 550 Güterwagen. Also genügend Platz für die ca. 10.000 verschiedenen Tierarten. Es mussten ja gar nicht alle Tiere mit an Bord, nur die Tierarten. Weil die Bibel sagt ja, dass die Tiere nach ihrer Art erschaffen wurden und Gott eine gewisse Variabilität in die Tierarten schon reingelegt hat. Das heißt, eine hundeartige Art hat gereicht, um daraus jetzt alle Wölfe, Füchse, Hunde und so weiter zu generieren. Und deswegen musste Noah nicht so viele Tiere mit an Bord haben. Und man kann es ausrechnen, also es sind insgesamt, wenn man auf die Art und Weise die Tierarten definiert, ungefähr 10.000 gewesen. Und die haben da genügend Platz gehabt. Sogar die Dinosaurier hatten Platz, weil es mussten ja gar keine ausgewachsenen Exemplare hier mit. Es konnten ja auch kleine Tiere mit. War die Arche seetauglich? Kann man das irgendwie ermitteln? Also die Arche, wenn man die mal vergleicht von ihrer Größe, 135 Meter lang, hier mit vergleichbares Holzschiff, eine griechische Trireme aus dem Jahr 200 vor Christus oder hier ein chinesisches Schatzschiff, 1400 nach Christus, ähnliche Größe. Also solche Holzschiffe dieser Größe wurden gebaut. Natürlich heutzutage, wir bauen aus Metall größere Schiffe, wie hier die Queen Mary. Schiffbautechniker in Korea haben das mal gerechnet, ob ein Schiff mit diesen Abmessungen wie die Arche, wie stabil dieses Schiff eigentlich schwimmen könnte. Und man hat 3 Kriterien angelegt. Die Schiffshüllenstärke, also wie stabil ist die Schiffshülle, bricht die auseinander oder nicht? Wie sicher können die Passagiere transportiert werden? Werden die recht herumgeschüttelt oder vielleicht sogar gegen die Wand geworfen, weil so starke Wellen sind? Und wie stabil ist das Schiff insgesamt beim Schwimmen? Und man hat also die Arche irgendwo in der Mitte gefunden. Und wenn man jetzt beispielsweise die Passagiersicherheit erhöhen würde, dann würde das dazu führen, dass die Hülle sehr leicht bricht. Also das wäre nicht gut. Oder wenn man umgekehrt versuchen würde, die Schwimmstabilität zu erhöhen, dann würde das dazu führen, dass das Schiff sehr in Schwanken käme und man auf Dauer also da keine Passagiere befördern könnte. Oder man könnte auch noch das Schiff insgesamt verstärken, sodass es also nicht so leicht auseinanderbricht, aber dann wird es einfach leicht untergehen. Und die Simulationsrechnungen zeigen eben, dass ein Schiff mit diesen Abmessungen, mit dem Verhältnis von Länge, Breite und zur Höhe wie die Arche, genau dem Optimum entspricht, um nicht unterzugehen und ist seetauglich bis zu 30 Meter hohen Wellen. Also da steckt schon einiges an Know-how dahinter, kann nicht zufällig irgendein Schafhirte aufgeschrieben haben, wie es vielleicht so manchmal kolportiert wird. Also da steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist für mich auch einer der Gründe, weswegen ich glaube, dass der Bericht echt ist. Wird es noch einmal eine Sintflut geben? Könnte man jetzt die Frage stellen. Kann das sein? Ist sowas noch mal möglich? Wir haben ja gehört, wenn das in dem Modell so ist, dass die Erde relativ instabil ist, dann sagt die Bibel dazu aber nein. Aber sie sagt, es wird was anderes passieren. Sie sagt, dass Jesus Christus wiederkommt. Und es heißt in der Bibel, wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg, dann kam die Flut und keiner von ihnen überlebte. Trotzdem, und das steht auch in der Bibel, werden die meisten Menschen es bis zuletzt nicht glauben, dass wieder eine Katastrophe kommt. Es heißt, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Das wird ja oft, sehr oft heute gesagt, jemand, der an die Bibel glaubt, alles lange her und passiert ja doch nichts. Alles, was in eurer Bibel drin steht, stimmt ja eigentlich nicht. Weiterhin heißt es in der Bibel, dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut die Erde zerstörte. Auch unser Himmel und unsere Erde werden nur so lange bestehen, wie Gott es will. Dann aber am Tag des Gerichts wird er sein Urteil über alle Gottlosen sprechen und auf sein Wort hin wird das Feuer Himmel und Erde vernichten. Also in der Bibel heißt es, es wird nochmal eine Katastrophe kommen, aber keine Flut mehr, sondern diesmal wird Gott mit Feuer arbeiten. Und dann eben endgültig die Erde beseitigen. Wenn das wirklich wahr ist, könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, warum hört man denn über das ganze Thema überhaupt nicht in der Öffentlichkeit oder kaum? Oder warum ist es so? Hier ist ein bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, sehr bekannt, Professor Richard Levantin, ein Genetiker, der also sich mit dem Erbgut befasst. Und das ist hier ein Bekenntnis von ihm, also es eine Aussage, wo er zugibt, was eigentlich hinter dieser Weigerung steckt, andere Denkmodelle anzunehmen und in biblische Richtung zu denken. Und es ist einfach Folgendes. Nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Also die Aussage ist ganz klar, man will nicht. Man möchte nicht, dass hier jemand ist, der uns diktiert, wie die Welt entstanden ist, was wir zu tun haben vielleicht sogar, vielleicht sind wir sogar verantwortlich gegenüber dem Schöpfer, sondern die Wissenschaft möchte gerne die Probleme erklären, ohne dieses Schöpfungsmodell, wie wir es in der Bibel haben. Man kann auch sagen, die Wahrheit wird niedergehalten. Und genauso steht es in der Bibel drin. Es heißt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also in Gottes Augen ist das die eigentliche Sünde der Menschheit, dass sie nicht ihm die Ehre gibt, sondern dass sie sich irgendwelche anderen Modelle ausdenkt und bloß nicht das, was in seinem Wort steht. Und das ist für Gott Ungerechtigkeit. Aber es ist so, dass jeder, der will, der kann ja die Wahrheit erkennen. Und das steht auch in der Bibel. Da heißt es, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Das ist auch mein Anliegen an dem ganzen Vortrag. Mit dem Verstand können wir nämlich die Dinge ergründen, wenn wir wollen. Was ist jetzt zu tun? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt ganz einfach Folgendes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus ist sozusagen diese Arche, die uns jetzt vor der zweiten Katastrophe, die Gott uns bereits angedroht hat, rettet. Durch den Glauben an ihn retteten wir uns sozusagen im bildlichen Sinne in diese Arche. Während es noch in der ersten Katastrophe eine ganz reale Arche war, ist es jetzt eine geistliche Angelegenheit. Es geht einfach um den Glauben, ob man Gott jetzt letztlich die Ehre gibt und seinem Sohn oder nicht. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sich das überlegen und dass Sie auch mit in der Arche dabei sind und nicht außen stehen bleiben, wie damals auch so viele. Danke.